Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wie wirksam ist die Homöopathie? Die seriösen Studien kommen im Vergleich zum Placebo entweder zum Ergebnis gar nicht oder zum Ergebnis überhaupt nicht. In Deutschland sind die Zuckerpillen aber dennoch besonders beliebt. Insgesamt haben 60% der Deutschen sie schon mal genutzt und die Hersteller verdienen auch ganz gut damit. 622 Millionen Euro Umsatz haben sie mit Homöopathika gemacht, sagt der Bundesverband Pharmazeutische Industrie. Das sind ganz schön teure Zuckerpillen. Eine bayerische Apothekerin, die will sich das nicht länger gefallen lassen und sich nicht länger beteiligen am Handel mit der Scheinmedizin und die erste Apotheke ohne Homöopathie betreiben. Iris Hundertmark heißt die Frau und sie hat dafür einen dermaßenen Shitstorm am Wochenende von den Homöopathen kassiert, dass sie sich erstmal eine Pause erbeten hat vom Presserummel. Welche Verantwortung aber tragen denn Apotheken bei der Weitergabe von Homöopathika und warum gibt es nicht mehr Apotheken, die da klare Kante zeigen? Darüber spreche ich mit Urs Hoffmann vom Deutschen Konsumentenbund, der auch Teil des Infonetzwerks Homöopathie ist. Guten Tag, Herr Hoffmann.
Hallo, guten Tag.
Herr Hoffmann, bei Twitter hat der HNO-Arzt Dr. Lübbers unter dem Hashtag Apotheke ohne Homöopathie den Schritt von der Apothekerin Iris Hundertmark groß angekündigt. Ist das als Apotheker überhaupt möglich, gar keine Homöopathie anzubieten oder verstößt man damit nicht gegen die Versorgungspflicht?
Das ist tatsächlich ein Aspekt. Also soweit wir es verstanden haben, möchte Frau Hundertmark das nicht mehr aktiv bewerben und das halten wir auch für den richtigen Schritt. Ob man das auf Bestellung noch anbieten muss oder nicht, das wird sicherlich jedem einzelnen Apotheker selber überlassen bleiben.
Wie krass wird es denn von anderen Apothekern beworben, wenn Sie sagen, die Frau Hundertmark möchte das nicht mehr bewerben?
Also wir nehmen tatsächlich wahr, dass die Werbung in Apotheken für Homöopathika und verwandte Arzneimittel rückläufig ist. Auch die Umsätze von Homöopathie in Deutschland sind deutlich rückläufig in den letzten paar Jahren. Tatsächlich ist es aber so, dass es regional stark unterschiedlich ist. Wir gehen davon aus, dass insbesondere dort, wo es einen hohen Wettbewerb oder wo es einen hohen Kostendruck gibt, die Bewerbung von Homöopathika in der Apotheke besonders nach vorne gestellt wird.
Ein besonders beliebtes Mittel der Homöopathie sind ja diese Globuli, für die Kritiker auch ein totales Reizwort. Vielleicht nochmal ganz basal, was genau ist das, was steckt da drin?
Die Globuli sind in der Regel Zuckerpillen, die werden beträufelt, meist mit einem Wässerchen. Und in diesem Wässerchen, dieses Wässerchen, das wurde zigfach verdünnt, die Buchstaben- und Zahlenkombination hinter dem Homöopathikum, zum Beispiel C20, D30 etc., die geben den Verdünnungsgrad an. Sie können so davon ausgehen, bei einer D30 homöopathischen Lösung, da ist nicht ein einziges Molekül von dem mehr drin, was da ursprünglich mal drin verschüttelt wurde. Und das wird dann auf die Kügelchen geträufelt, beziehungsweise es wird draufgesprüht, draufgestäubt. Und da können Sie naturwissenschaftlich von ausgehen, da ist Wasser drin.
Also es ist im Prinzip, als würde ich einen Würfel Zucker in einem Badesee auflösen.
Es ist noch viel mehr. Also bei D30, da haben Sie wahrscheinlich nicht mal genug Wasser auf der ganzen Welt, um das da drin auflösen zu können, um solche Verdünnungen zu erzeugen. Es ist noch viel weniger, ja.
Jetzt spiele ich mal den Advocatus Diaboli. Das ist ja dann nur Zucker. Wo ist der Unterschied? Meine Oma hätte gerne ab und zu mal eine Warze besprochen. Ist es ja eigentlich harmlos? Also es hilft nicht, aber es schadet jetzt auch nicht so doll. Was haben Sie dagegen?
Ganz so einfach ist das nicht. Also Warze besprechen ist eigentlich kein so schlechtes Beispiel. Es schadet Ihnen dann, wenn Sie eine wirksame Therapie aufschieben. Und wenn Sie stattdessen zu einer Placebo-Behandlung greifen, dann kann das selbstverständlich schädlich sein. Also wenn Sie zum Beispiel akute Situationen haben, Ohrenschmerzen bei Kindern, das kann ganz, ganz schlimme Folgen haben fürs Gehör. Wenn Sie dann lange, lange zuwarten, dann kann es eben sein, dass unter Umständen das Gehör des Kindes dauerhaft geschädigt ist. Und vor dem Hintergrund ist es nicht einfach so, dass man sagt, naja, sollen Sie doch, ist ja nichts Schlimmes. Ja, also wenn Sie sich umschauen, Sie haben Werbung für Homöopathika bei Masernbehandlungen. Sie haben Werbung auf dem Markt, wo gesagt wird, man könne eine Masernimpfung durch Gabe von Homöopathika ersetzen. Das ist gefährlicher Unfug.
Inwiefern sind denn Apotheker in solchen Fällen eigentlich auch verpflichtet, die Kunden über Homöopathie zu informieren?
Also wir gehen davon aus, dass es keine rechtliche Pflicht in erster Linie ist. Wir gehen davon aus, es gibt eine moralisch-ethische Pflicht, den Kunden darüber aufzuklären, was er da kauft. Und wir gehen auch davon aus, dass es eine Verpflichtung geben muss, den Kunden darüber aufzuklären, dass ein spezifischer Wirknachweis für Homöopathika bisher nicht erbracht ist und dass auch nicht damit zu rechnen ist, dass er irgendwann erbracht wird, weil das einfach unplausibel ist.
Frau Hundertmark, die da relativ öffentlichkeitswirksam jetzt die erste homöopathiefreie Apotheke eröffnen wollte, hat gesagt, sie muss ja wahrscheinlich doch noch ein paar Arzneimittel vorhalten oder zumindest verkaufen, wird die aber nur noch auf Bestellung anbieten. Warum machen das denn nicht mehr Apotheken so?
Das ist ein Problem, das wissen wir auch. Es ist natürlich so, dass Apotheken damit Geld verdienen mit den Homöopathika. Es ist auch so, dass viele Apotheken, das wissen wir, ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Das betrifft vor allem Apotheken im ländlichen Raum, wo die Versorgungslage sowieso dünn gesät ist. Und da haben viele Apothekerinnen und Apotheker einfach Angst, ihr Sortiment auszudünnen, weil sie sagen, letztlich die Vorhaltekosten, naja, die habe ich quasi sowieso. Und wenn ich das jetzt aus dem Programm nehme, da entgeht mir was. Und wenn sie wirtschaftlich ums Überleben kämpfen und gegen Versandapotheken antreten müssen und das Gefühl haben, es steht ihnen sowieso bis zum Wasser und dann kommt jemand daher und sagt, ja, eigentlich sollten wir das nicht mehr verkaufen, dann kann man natürlich verstehen, dass die sagen, das mache ich jedenfalls nicht mit. Andererseits denken wir, der wirtschaftliche Aspekt sollte nicht der Grund sein, seinen Kundinnen und Kunden und den Patienten etwas zu geben, von dem man nicht überzeugt sein kann.
Was müsste sich dann ändern aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt sagen, ein Teil der Apotheken macht es vielleicht auch einfach aus ökonomischen Überlegungen, um seine ausgedünnte Kundschaft noch zu halten?
Ja, es ist immer ganz schlecht zu sagen, aus ökonomischen Gründen müssen wir unsere Kunden beschummeln. Wir denken, das darf kein Argument sein aus Verbraucherschutzgesichtspunkten. Selbstverständlich sehen auch wir, dass es eine Verpflichtung gibt, in der Fläche auch für ältere Menschen, die das Internet nicht bedienen können und die eben nicht in der Versandhandelsapotheke bestellen können, die Versorgung mit Medikamenten sicherzustellen. Und da sehen wir die Politik in der Pflicht. Es kann nicht sein, dass eine Apotheke wirtschaftlich darauf angewiesen ist, ihre Kunden zu beschummeln und ihnen wirkungsloses Schlangenöl zu verkaufen, nur damit in der Fläche die Versorgung nicht zusammenbricht. Da muss man ran, da muss gegebenenfalls überlegt werden, ob man innerhalb der Apothekerschaft solidarisch sein kann, ob man sagen kann, also es gibt sehr gut verdienende Apotheker in Deutschland, die können ein bisschen was abgeben zugunsten derjenigen, die in der Fläche den Dienst aufrechterhalten. Und wenn das nicht klappt und wenn das ausgeschöpft ist, dann kann man sich an die Pharmaziehersteller wenden und sagen, liebe Pharmazeuten, ihr produziert das im großen Stil. Ihr könnt nicht denselben Preis überall verlangen und wenn das nicht funktioniert hat, dann kann man auch drüber nachdenken, ob man nicht sagt, na dann kriegen die halt ein bisschen mehr.
Jetzt haben Sie die Versorgungslage schon angesprochen, die Krankenkassen zahlen diese Medikamente ja häufig und spielen damit ja auch durchaus ihre Rolle in der Versorgung.
Also die Medikamente an sich werden nicht häufig bezahlt, weil die in der Regel so bezahlt werden müssen, vollständig auf eigene Rechnung. Dass die Homöopathika übernehmen, das sind freiwillige und seltene Leistungen. Und
aber es gibt sie.
Es gibt sie, das stimmt, ja. Zwischen den Krankenkassen in Deutschland herrscht Wettbewerb, das ist ein harter Wettbewerb, die kämpfen da, die schenken sich gegenseitig nichts. Wenn Sie sich Gegenden anschauen auf der Welt, die gibt es ja reichlich, wo Sie im Versorgungsbereich keinen Wettbewerb zulassen. In Großbritannien zum Beispiel haben Sie den NHS. Da gibt es keinen Wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt. Da haben Sie in der Regel, in solchen Staaten, wo Sie das haben, wird die Homöopathie aussortiert.
Das heißt, Sie sagen, indirekt trägt der Wettbewerb unter den Krankenkassen zur Intransparenz bei Homöopathie bei?
Der trägt dazu bei, dass Wettbewerb gemacht wird mit hanebüchenen Angeboten, ja. Absolut.
Letzte Woche hat sie eröffnet, die erste Apotheke ohne Homöopathie in Bayern. Die Frau, die diese Apotheke betreibt, hat daraufhin einen Shitstorm auf Twitter kassiert. Ich habe Urs Hoffmann vom Deutschen Konsumentenbund befragt, warum nicht mehr Apotheken sich gegen den Verkauf von Homöopathika entscheiden. Vielen Dank, Herr Hoffmann.
Gerne.
Unterstützen? Detektor FM/Danke.